Hören Sie Stern-Podcast.
Jahrgang 2020, Folge 4. Wer kann ihn stoppen? Von Nicolas Büchse und Jan-Christoph Wichmann aus Stern Nummer 6 vom 30. Januar 2020. Gelesen von Enrico Petters. In den USA beginnen die Vorwahlen. Die Demokraten suchen einen Kandidaten, der Trump besiegen kann. Doch wer hat das Zeug dazu? Unterwegs mit den Favoriten. Gerade jetzt in den langen Winternächten denkt Heather Riley an die Welt. Wer nur rettet diese Welt vor Donald Trump? Welcher Demokrat kann ihn bei der Präsidentschaftswahl im November schlagen und damit den Planeten heilen, die Klimakatastrophe stoppen, den Konflikt mit dem Iran, die Welle von Nationalismus? Welchen Kandidaten soll sie bei den Vorwahlen der Demokraten über den Trump-Herausforderer unterstützen? Als Parteimitglied, aber auch als Bürgerin dieser Welt. Die Verantwortung ist so groß wie nie, sagt sie. Am Esstisch sitzen ihr Mann Patrick und zwei ihrer drei Kinder, die in diesen Tagen ständig über die Wahl diskutieren. Es riecht nach heißen Waffeln und Apfelmost. Draußen liegt die Prärie in tiefem Schnee. Iowa im Januar. Dem Agrarstaat im Herzen Amerikas kommt eine außergewöhnliche Bedeutung zu. 250.000 Demokraten, unter ihnen auch die Rileys, wählen hier am kommenden Montag ihren Favoriten auf Versammlungen, die man Caucus nennt. Der Gewinner zieht mit viel Rückenwind in die nächsten Vorwahlen in New Hampshire, Nevada und South Carolina, bis irgendwann im Frühjahr der Gegner von Trump feststeht. Der ist als Kandidat der Republikaner so gut wie gesetzt. Die Vorwahlen auf republikanischer Seite besitzen nur symbolischen Wert. Selbst das gerade laufende Amtsenthebungsverfahren gegen Trump ändert nichts daran, dass die allermeisten in der Partei hinter ihm stehen. Bei den Demokraten liegen vier Kandidaten fast gleich auf und die Rileys sind ähnlich gespalten wie ganz Amerika. Die älteste Tochter, Rachel, 22, ist für Elizabeth Warren, weil sie die Klimakatastrophe umfassend bekämpft und wir endlich eine Frau an der Spitze brauchen. Die jüngste Tochter Meghan, 14, und Sohn Jonas, 20, mögen Bernie Sanders, weil er am stärksten für Gerechtigkeit kämpfe. Vater Patrick Riley, 54, ein Kleinunternehmer, ist für Joe Biden, denn er hat viel Erfahrung und das beste Standing in der Welt. Heather Riley, Stadtangestellte, engagiert sich für Pete Buttigieg, 38, den Jüngsten im Feld. Er ist klug, besonnen, pragmatisch und wäre der erste schwule Präsident. Doch das wichtigste Kriterium für alle ist, er oder sie muss Trump schlagen können. Wir brauchen wieder einen Erwachsenen im Weißen Haus, sagt Heather. Vier weitere Jahre Trump zerstören die Seele der Nation. Der Spuk muss enden. Doch den perfekten Kandidaten gibt es diesmal nicht. Erst 40% der Parteimitglieder in Iowa haben sich festgelegt, so wenig wie nie zuvor. Wir haben leider keinen JFK mehr, sagt Patrick. Aber es gibt auch keinen Barack Obama, nicht mal einen Bill Clinton. Heather Riley fährt in ihr Gemeindezentrum am Rand von Winterset, 6000 Einwohner, Geburtsort des Westernhelden John Wayne, eine Gegend von Sojabauern und Rinderfarmern, die sich seit Trumps Wahl wie Herrscher aufführen, findet sie. Sehr laut, triumphierend, bissig. Es ist genau der Ort, wo Pete Buttigieg jetzt hin will. Er geht in die Landkreise, die einst Obama wählten, bevor sie Trump wählten. Er will sie zurückerobern. Mayor Pete, wie er sich nennt, ist die Überraschung unter den Favoriten, der Jüngste im Feld, ehemaliger Bürgermeister, Sohn eines Einwanderers aus Malta, bekennender Schwuler, ein Nobody. Eigentlich. Er trägt Stoffhose und weißes Hemd, Schlips, akkurate Frisur, kein Jeans-Typ, eher Konfirmand. Seine Anhänger tragen Pullover mit der Lautschrift seines Namens, Boot, Edge, Edge. Da ist Pete einfacher. Pete ist volksnah. Vor einem Jahr war die häufigste Frage, wie man meinen Namen ausspricht, flachst er. Heute lässt er bei Wahlkampfspenden selbst den ehemaligen Vizepräsidenten Biden hinter sich. Buttigieg ist der beste Redner im Feld, der auch nach vielen Nebensätzen wieder den Weg zurückfindet. Er kann den ganzen Tag in 20 Sekunden Tonschnipseln sprechen, wie gemacht für die Nachrichten. Seine Antworten klingen fast zu poliert. Er ist so besonnen wie Obama, immer freundlich, und er hat kein Problem damit, die Worte Heimat, Glaube und Flagge in den Mund zu nehmen. Er wirkt etwas aus der Zeit gefallen. Wie der nette Nachbarsjunge aus den 50er Jahren, der die Tochter zum Tanzunterricht abholt. In Zeiten von Trump will er der Heiler der Nation sein, nicht der Kämpfer. Der Versöhner, nicht der Rächer. Ein 11-jähriger Junge fragt ihn im Gemeindesaal, wie das Klima im Jahr 2100 sein wird. Das ist die Frage der Stunde, sagt Buttigieg. Er geht auf den Jungen zu und erklärt ihm kindgerecht in 90 Sekunden, wie er Amerika bis 2050 CO2-neutral machen will, nämlich indem er dem Pariser Klimaschutzabkommen wieder beitritt und erneuerbare Energien einsetzt. Er verweist gern darauf, dass es bei den Demokraten immer ein frisches Gesicht war, das Wahlen gewann. John F. Kennedy 43, Bill Clinton 46, Barack Obama 47. Sie waren das komplette Gegenteil zum republikanischen Amtsinhaber. Da habe ich einiges zu bieten, sagt er in Anspielung auf seine Homosexualität. Lautes Lachen im Saal. Und für einen Moment stellt man es sich vor, ein schwuler, kinderloser, verheirateter kleiner Mann im Weißen Haus als Nachfolger des bulligen, sexistischen Nationalisten. Pete Buttigieg hat es geschafft, alle Voraussetzungen für das Präsidentenamt in wenige Jahre zu packen. Studium in Oxford und Harvard, Soldat in Afghanistan, Bürgermeister einer Arbeiterstadt. Er ist gläubiger Christ, Mitglied einer vergleichsweise toleranten anglikanischen Kirchengemeinde in South Bend. Er stammt aus dem umkämpften Mittleren Westen. Er redet im selben Bariton wie Obama, spricht von Hope und Change und mehrere Sprachen, sogar Norwegisch. So wie seine Auftritte etwas zu glatt wirken, wirkt die Biografie etwas zu konstruiert. Auf Nachfrage gibt er zu, dass er als Schüler schon Präsident werden wollte. Aber reicht das? 38 Jahre Lebenserfahrung? Vom Rathaus gleich ins Weiße Haus? Vom Soldaten der Reserve gleich zum Oberkommandierenden? Ich glaube, ein frisches Gesicht funktioniert am besten gegen Trump, sagt Heather Riley. Und als Soldat ist der Trump beim Thema nationale Sicherheit überlegen. Sie sitzt strahlend am Bühnenrand, die Wangen gerötet, an der Jacke ein Pete-Sticker. Neben ihr steht mit feuchten Augen ein Farmer, Dan Reiner, der sagt, bei Pete schließe ich die Augen und sehe den jungen Obama vor mir. Das Eigenartige ist, es sind kaum junge Leute im Saal, keine Schwarzen oder Latinos. Die Jungen zieht ein anderer an, sagt Heathers Tochter Rachel, der Allerälteste. Bernie. Bernard Sanders, 78, geht immer ein bisschen gebückt. Sein Gesicht verharrt in Ernsthaftigkeit. Er vermeidet den Blickkontakt mit seinem Gegenüber. Er spricht als einziger der Kandidaten kaum über sich oder seinen Lebensweg. Das Motto seiner Kampagne heißt schlicht »Not me, us«. Vielleicht beten seine Anhänger ihn deswegen so an. Er vermeidet den Personenkult, deswegen ist der Personenkult bei ihm am größten. An diesem eiskalten Tag, 10 Grad unter Null, tritt Sanders im Historischen Museum von Des Moines auf, der Hauptstadt Iowas. Seine Konkurrenten füllen gerade mal Cafés und Gemeindesäle. Er bucht gleich ein ganzes Museum. Bernie, wie er sich nennt, zieht die größten Massen an, verkauft die meisten Merchandise-Produkte, erhält die meisten Wahlkampfspenden. Er hat tatsächlich alle Hautfarben und Generationen im Publikum, Punks und Lehrer und LKW-Fahrer, viele Studenten. Auf dem T-Shirt tragen einige ein Foto, Bernie, wie er von Polizisten bei Protesten festgenommen wird. Bernie, der Straßenkämpfer. Er ist zwar kein Che Guevara, aber das Populärste, was die USA in dieser Kategorie zu bieten haben. Man muss schon Glück haben, um Sanders mal beim Lächeln zu erwischen. Er spricht mit dickem Brooklyn-Akzent, kreist dabei mit den Händen, und sobald die Zeigefinger nach vorn schießen, folgen meist die Vokabeln Gier und Korruption und Revolution. Wenn Mayor Pete aus den 50er Jahren gefallen ist, dann Bernie aus den Revolutionstagen von 1917. In seiner Rede legt er Positionen dar, die vor einigen Jahren in Amerika noch undenkbar waren. Ein bisschen mehr Schweden für die Weltmacht. $15 Mindestlohn. Starker Jubel im Museumsfoyer. Abschaffung der Studiengebühren. Starker Jubel. Bekämpfung des militärisch-industriellen Komplexes. Extrem starker Jubel. Die Euphorie ist nicht so anders als bei Trump-Auftritten. Doch Sanders blickt grantig. Keine Freude im Gesicht. Er ist der ewige Brummbär. Selbst als er im Oktober einen Herzinfarkt erlitt, machte er daraus Politik. Krankenversicherung für alle, twitterte er. Die Anhänger im Saal bejubeln jeden Satz wie einen alten Refrain. Sie sind nicht gekommen, um ihn kennenzulernen. Sie kommen, um die besten Hits noch einmal zu hören. Auf seine Weise ist Sanders der Letzte einer Generation. Er ist das Bindeglied zwischen den 68ern und den Millennials. Er hat das Wort Revolution ins 21. Jahrhundert hinübergerettet. All das, was er sein Leben lang forderte, ist auf einmal en vogue. Der Zeitgeist ist wieder bei ihm gelandet. Auch die anderen Kandidaten schimpfen plötzlich über Millionäre, über die Amazons und Googles, die keine Steuern zahlen, über die Auswüchse des Kapitalismus. Aber Sanders geht am weitesten. Er scheut selbst das Wort Sozialismus nicht. Er ist nicht mal registrierter Demokrat. Er nennt sich demokratischer Sozialist. Diesmal könnte Sanders Plan aufgehen. 2016 ist er noch knapp an Hillary Clinton gescheitert. Aber Amerika ist in den 4 Jahren unter Trump noch mal härter geworden, ungerechter. Sanders mag politisch das Gegenmodell zu Trump sein. Er kämpft aber um dieselben Wähler, um die Arbeiter, vom Land, ohne Schulabschluss, die Abgehängten, die Wütenden. Und er kämpft mit ähnlichen Mitteln. Es ist bei ihm immer etwas Demagogie dabei. Viel Schwarz-Weiß-Malerei. Auch Medienschelte. Und wie in jeder großen Bewegung haben seine Anhänger etwas Selbstgerechtes. Sie geben ungern Interviews den Medien, sind scheiße. Keine Kooperation mit anderen Kandidaten, denn die sind Teil des Establishments. Wenn in einer Kampagne der Ansatz von Feindseligkeit liegt, eine gehörige Portion Fuck you, dann hier. Aber seit wann sind Revolutionen nett? Ich bin 1000% Bernie, sagt die Sekretärin Karen Finn im Publikum. Sie erfüllt viele Bernie-Kriterien, Geringverdienerin, vom Land, wütend. Ich nenne mich eine Gerechtigkeitsfanatikerin, sagt sie. Finn hat 5 Kinder durchgeschleppt. Sie hat die Profitgier der Unternehmen aus der Nähe gesehen, die Verseuchung des Wassers, die Ausbeutung der Arbeiter. Sie hat genug Amerika erlebt, um zu wissen, dass es unter Moderaten wie Obama oder Biden für die Mittelklasse nicht besser wird. Ich bin es satt, das geringere Zweierübel zu wählen, sagt sie. Für mich gilt Bernie oder keiner. Soweit würde Jonas, der Sohn der Riley-Familie, nicht gehen. Von Bernie ist er begeistert. Er kann Trump schlagen, weil er Millionen Neuwähler mobilisiert. Aber andere Demokraten nicht zu wählen, ist daneben. Solche Nichtwähler haben Trumps Sieg erst möglich gemacht. Ein Jahr lang galt eine Art Friedenspakt zwischen den Kandidaten. Aber kurz vor dem Iowa-Caucus nehmen die Spannungen zu. Sanders stellt Biden in die Nähe von Republikanern. Biden beschwert sich, dass Sanders Team Videos fälscht, indem es Aussagen aus dem Kontext nimmt. Warren behauptet, dass Sanders ihr gegenüber gesagt habe, eine Frau könne Trump nicht schlagen. Sanders nennt das eine Lüge. Elizabeth Warren geht nicht. Sie stürmt auf die Bühne in der Schulturnhalle in Des Moines. Die drahtige Frau weiß, dass die Menschen hier Wärme suchen in diesen dunklen Trump-Zeiten, auch emotional. Sie reckt die Faust in die Höhe, eine einstudierte Geste, und doch überträgt sich ihre Energie schnell auf die Menschen in der Halle. Mayor Pete mag der Heiler sein wollen und Bernie der Brummbär. Sie ist die Kämpferin. Die 70-Jährige ist in den vergangenen Wochen viel gerannt in Iowa. Sie hat viel Energie investiert und doch sieht es nicht mehr so gut für sie aus wie noch vor ein paar Monaten, als viele sie schon auf dem Durchmarsch wähnten. Elizabeth Warren fand erst spät in die Politik. Sie spricht nicht wie eine typische Politikerin. Sie ist Juristin und Professorin, doch ihre Sätze sind so schlicht wie ihre Frisur. 2 Geschichten sind es, die Warren auf den Bühnen in Iowa erzählt. Die eine handelt von ihr selbst, die andere von Amerika. Als sie 1949 in Oklahoma auf die Welt kam, war gerade ein Geschäftspartner ihres Vaters mit dem Geld durchgebrannt, das er für einen Autohandel gespart hatte. Der Vater musste sich als Hausmeister verdingen, um die Familie durchzubringen. Als sie 12 war, erlitt er einen Herzinfarkt. Die Krankenhausrechnungen brachten die Familie an den Rand des Ruins. Sie mussten das Auto verkaufen und die Mutter begann, in einem Kaufhaus für einen Niedriglohn zu arbeiten. Hunderte Male hat Warren diese Geschichte erzählt. Sie endet immer damit, dass sie ihre Stimme erhebt und sagt, dass der Job ihrer Mutter gerade einmal genug Geld brachte, um ihr Haus zu behalten. Hier in Des Moines, sagt Warren nun, heute aber reicht ein Niedriglohnjob nicht aus, um ein Baby und eine Mama davor zu schützen, in die Armut abzugleiten. Das ist falsch. Deshalb kämpfe ich. Deshalb stehe ich hier. Es sind große Worte. Aus Warrens Mund klingen sie so feierlich wie ein politisches Glaubensbekenntnis. Die Menschen in der Halle jubeln. So finden sie zusammen. Die Lebensgeschichte von Elizabeth Warren, die Geschichte vom Niedergang der Mittelklasse und die Erzählung von einer Frau, die ihre politische Berufung erst spät entdeckte. Das war Ende der 2000er Jahre, als ich im Kongress als geladene Expertin die faulen Kredite der Banken anklagte, die millionenfach amerikanische Familien in den Bankrott trieben. 2012 erkämpfte sie sich einen Sitz im Senat gegen einen beliebten republikanischen Amtsinhaber. Es geht bei ihr viel um die Klassengesellschaft, aber nicht um Klassenkampf. Wenn den Wählern der Sozialist Sanders zu radikal ist, dann ist sie die Alternative. Wenn ihnen Biden und Buttigieg zu brav sind, ist sie ebenfalls die Alternative. Und wenn sie genug haben von alten weißen Männern, dann sowieso. Für Rachel, die älteste Tochter der Rileys, ist Warren eine echte Heldin. Sie könne den Sexisten Trump schlagen, denn sie hat uns Frauen auf ihrer Seite. Es ist endlich Zeit für eine Präsidentin. Zeitweise sah es so aus, als würde alles auf Warren als Siegerin hindeuten. Doch mit ihrem Erfolg kam auch die Kritik. Sie wurde plötzlich von links und rechts in die Mangel genommen. Hat sie wirklich gute Chancen gegen Trump? Würden sie die weißen Männer in den Swing States des mittleren Westens wählen? Vorn neben der Bühne bei Warrens Wahlkampfauftritt in Des Moines steht Carrie DeVries, 42. Sie ist zurzeit Hausfrau und opfert jede Minute ihrer Zeit für Warrens Wahlkampf. Warren hat die ausgefeiltesten Pläne zu fast allen Politikfeldern. Mit ihr wird kostenfreie Kinderbetreuung, freies Studium an öffentlichen Universitäten und eine gesetzliche Krankenversicherung für alle Amerikaner möglich, sagt DeVries. Sie zieht im Schneegestöber von Haustür zu Haustür, veranstaltet regelmäßig Warren-Partys in ihrem Wohnzimmer, sogar Warrens Wahlkampflogo hat sie auf ihren Fußboden gepinselt. Doch auch sie merkt, dass sich einige von ihrer Euphorie nicht mehr anstecken lassen. Warren wird von einigen nicht zugetraut, als Frau die Wahl zu gewinnen, sagt DeVries. Dabei hatte Hillary Clinton mehr als 2,5 Millionen Stimmen mehr als Donald Trump. Wir haben die bunteste Wählerschaft aller Zeiten. Und dann kommen einige Strategen auf einmal damit, dass wir den Wählern nur alte weiße Männer zumuten können? Das ist lächerlich. Auf der Bühne spricht kurz darauf Warren, als hätte sie die Worte von Carrie DeVries gehört. Ich bin die einzige Person unter den Kandidaten, die in den vergangenen 25 Jahren einen republikanischen Amtsinhaber geschlagen hat. Ich weiß, wie man kämpft. Ich weiß, wie man gewinnt. Und das mache ich auch. Wenn die Familie Riley sich in einem einig ist, dann darin, dass einer der Kandidaten wohl die besten Chancen gegen Trump hat, Joe Biden. Er ist am bekanntesten, liegt in landesweiten Umfragen vorn. Er kann unabhängige und moderate Republikaner gewinnen und ist, so sagt es Patrick Riley, ein richtig guter Mensch, der normale Kerl von nebenan. Joe Biden gehört fast schon so zur politischen Landschaft der USA wie die in Felsen geschlagenen Präsidentenköpfe von Mount Rushmore. Bereits zweimal hat er sich vergebens ins Rennen um die Präsidentschaft geworfen, das erste Mal anno 1988. Biden ist für Amerikaner der Politiker, der immer da war. Der ehemalige Senator und Vizepräsident ist noch immer schlank und rüstig, und doch sehen die Menschen, die zu seinem Wahlkampfauftritt in der Kleinstadt Indiana kommen, da einen 77-jährigen Mann, der aus der Nähe älter aussieht, kraftloser, verhärmt. Er bewegt sich wie ein angezählter Boxer, der seine Karriere schon lange vor diesem letzten Kampf hätte beenden sollen. Hinter ihm sitzt jung neben alt und schwarz neben braun und weiß. Der Querschnitt Amerikas. Daneben an der Wand steht eine metergroße Tasse und der Spruch: Cup of Joe. was so viel heißt wie ganz mein Typ. Noch mehr Durchschnitt. Joe Biden, so die Botschaft, ist ein Mann der Mitte, der Amerika wieder zusammenführen und die Verwerfungen der Trump-Ära heilen kann. Wenn Sanders auf revolutionär macht und Buttigieg auf Obama, dann ist Biden einfach good old Joe. »Ich wollte das eigentlich nicht erzählen«, beginnt er seinen Auftritt, aber dann erzählt er doch von einem jungen Mann, der bei einem Unfall seine Frau und seine kleine Tochter verlor und beinahe noch seine zwei Söhne. Der dann als Jungpolitiker jeden Tag 400 Kilometer zwischen Washington und Delaware pendelte, um seine Söhne in den Schlaf zu wiegen. Die meisten Menschen kennen die Tragödien seines Lebens. Sie sind es, die zwischen den Amerikanern und ihm über die Jahrzehnte ein tiefes emotionales Band gewoben haben. Biden erzählt weiter, wie er seinen Sohn Beau vor 5 Jahren an Krebs verlor und deswegen entschied, 2016 nicht gegen Trump anzutreten. Ich hatte das Herz nicht. Wie er aber später entschied, es doch zu tun, als er erlebte, dass Trump die Neonazis in Charlottesville verteidigte. Der Tiefpunkt Amerikas. Biden geht dabei langsam im Kreis, schaut den Menschen tief in die Augen, verhaspelt sich, verliert sich in Details, die Stimme leise, bis man nicht mehr sicher ist, ob er noch da ist. Aber er macht auch etwas anderes. Er geht auf die Menschen zu, berührt sie, herzt sie. Er, der so viel erleiden musste, umarmt die Leidenden. Da ist er stark. Er hat 50 Jahre Erfahrung in Washington, ist aber nicht der technokratische Berufspolitiker, sondern der herzensgute Typ von nebenan. Weiß Biden gar nicht mehr weiter, spricht er über Obama und ihre 8 Jahre im Weißen Haus, bis man denkt, die beiden sind eine Person. Buttigieg mag Obama kopieren, Biden aber war sein Vize. Oder wie er gern sagt, eine Art Bruder. Wer sich nach Obama sehnt, soll Biden werden. Bei Afroamerikanern ist er weitaus beliebter als alle anderen Kandidaten. Die Frage aber ist, ob die Demokraten wirklich zurück in die Obama-Ära wollen. Die Partei hat seit der Niederlage von Hillary Clinton einen Wandel vollzogen, ist nach links gerückt und hat Forderungen von Klimaschützern und der MeToo-Bewegung aufgegriffen. Themen, bei denen Biden in seiner Karriere oft auf der anderen Seite stand und heute wie ein Politdinosaurier wirkt. Die Frage ist vor allem, wie soll dieser sympathische, aber sichtlich altersschwache Mann den härtesten Job der Welt machen? Michael Bloomberg, 77, hatte dieselben Bedenken und ist deshalb kurzfristig ins Rennen eingestiegen, für den Fall, dass der moderate Biden an sich selbst scheitert. Der Selfmade-Milliardär hat bereits mehr als 260 Millionen Dollar ausgegeben, vor allem für Werbung im Internet, wird aber erst am Super Tuesday, 3. März, antreten, wenn 14 Staaten wählen, darunter die größten, Kalifornien und Texas. Er ist der New Yorker Widersacher von Trump, einer, der den Präsidenten vor allem deswegen nervt, weil er mehr Geld gemacht hat als er und in seiner Heimatstadt als ehemaliger Bürgermeister von Republikanern und Demokraten gleichermaßen verehrt wird. Auch Amy Klobuchar, 59, will die Alternative zu Biden in der Mitte sein, eine gemäßigte Senatorin aus Minnesota, kampferprobt und bodenständig, eine, die so viele Gesetze durch den Senat gebracht hat wie kaum eine andere und gern mit Republikanern Kompromisse schließt. Sie klettert stetig in den Umfragen, liegt aber derzeit nur auf Platz 5. Immerhin hat sich die New York Times in ihrer Wahlempfehlung für Klobuchar ausgesprochen und für Elizabeth Warren. Bei einem Event in Des Moines erzählt sie dem Stern, dass die Leute sie mit Angela Merkel vergleichen. Wie findet sie den Vergleich? Nicht das Schlechteste, sagt sie mit breitem Grinsen. Sie ist pragmatisch, kriegt Sachen hin. Pragmatisch sein. Das predigt auch der Wahlkampfstratege Dan Sena. Für ihn liegt hierin der Schlüssel zum Erfolg für die Kandidaten. Sena ist ein gefragter Mann in diesen Tagen. Man bekommt ihn nur schwer ans Telefon. Er führte als Wahlkampfchef die Demokraten bei der Kongresswahl 2018 zum Erdrutschsieg und gilt seitdem als der Mann, der die Strategie gegen Trump gefunden hat. »Ich glaube, dass Joe Biden die besten Chancen hat«, sagt Sena. »Er verspricht den Leuten im Gegensatz zu Warren und Sanders nicht viel. Er mutet ihnen keine großen Reformen oder gar revolutionäre Umwälzungen zu. Bei ihm bekommt man Sicherheit. Mehr wollen die meisten eher konservativen Demokraten nach dem Chaos der Trump-Jahre nicht. Eine Regierung soll sie zwar unterstützen, aber sich die meiste Zeit aus ihrem Leben heraushalten.« Würde er also auf Biden wetten? Noch nicht. Das Rennen ist noch völlig offen. Iowa ist in diesen Tagen Ende Januar eine Winterlandschaft. Dicker Schnee verhüllt die Felder. Die Temperaturen verharren unter dem Gefrierpunkt. Die Wahlkampfteams haben 3000 politische Events hinter sich. Dutzende Millionen wurden ausgegeben für TV-Werbung, Hotels, Kaffee. Iowans haben unerhört viel Macht. Sie haben sämtlichen Präsidentschaftskandidaten der Demokraten in diesem Jahrhundert den vorentscheidenden Push zum Sieg gegeben. Al Gore 2000, John Kerry 2004, Barack Obama 2008, Hillary Clinton 2016. Die Rileys aus Winterset müssen sich nun entscheiden. Trotz aller Differenzen eint sie eine Gewissheit. Wenn ihr Kandidat nicht gewinnt, werden sie den späteren Sieger in jedem Fall gegen Trump unterstützen. Selbst einen brummigen Sozialisten oder murmelnden Großvater oder braven Konfirmanden. Amy Klobuchar. Wer sie ist? Senatorin aus Minnesota, 59, Mutter einer Tochter. Studierte Jura in Yale. Gilt als robust, bodenständig und ergebnisorientiert. Bekannt für ihren trockenen Humor. Was sie will. In den ersten 100 Tagen mehr als 100 Projekte angehen. Bei Gesundheit und Klima sucht sie den Mittelweg. Die ideologische Linke ist ihr suspekt. Am Herzen liegt ihr eine wirksame Suchtprävention. Ihr Vater ist Alkoholiker. Wer sie will? In ihrer Heimat ist sie wegen ihrer Überparteilichkeit beliebt. Das strebt sie für das ganze Land an. Sie zieht moderate Wähler an, Landbevölkerung, Rentner und Menschen, denen die Polarisierung Amerikas missfällt. Ihre Chancen? Außenseiterin, aber in den Umfragen legt sie zu. Laut New York Times wäre sie die beste Wahl, gemeinsam mit Elizabeth Warren. Sie muss in Iowa unter die ersten drei kommen, um im Rennen zu bleiben. Pete Buttigieg, wer er ist? Erst 38 Jahre alt, wäre der jüngste Präsident aller Zeiten und der erste offen Schwule. Ehemaliger Bürgermeister aus Indiana, Harvard-Absolvent, Afghanistan-Veteran. Weil er mal für die Unternehmensberatung McKinsey arbeitete, werfen Kritiker ihm eine zu große Nähe zur Wirtschaftsseite vor. Was er will? Den Mittelweg. Das Land versöhnen. Klimapolitik steht an erster Stelle. Viele Sozialversprechen der Linken sind ihm suspekt. spricht gern über Glauben, Werte, Nation. Wer ihn will? Überraschend viele ältere Wähler, moderate Demokraten, denen Joe Biden zu alt ist. Sie sehen in Buttigieg den neuen Obama, eloquent und smart. Bei einigen Minderheiten und Jungwählern fehlt ihm Rückhalt. Seine Chancen? Außenseiter, aber in den Umfragen liegt er stets unter den Top 5. Mit einem Sieg in Iowa würde er sich ins Rampenlicht bringen. Sollte Biden abstürzen, könnte er den gemäßigten Flügel anführen. Bernie Sanders. Wer er ist? Der älteste Kandidat, 78, Senator aus Vermont. Er litt im Oktober einen Herzinfarkt, nennt sich demokratischer Sozialist. Viele seiner Vorfahren starben im Holocaust. Kämpfte mit Martin Luther King Jr. schon für Bürgerrechte. In zweiter Ehe verheiratet, 4 Kinder, 7 Enkel. Was er will? Eine Revolution. Amerika umkrempeln. Krankenversicherung für alle. Gebührenfreie Universitäten und Kindergärten. Verteidigungsbudget stark kürzen. Und keine aussichtslosen Kriege mehr. Wer ihn will? Vor allem die Jugend und der linke Flügel. Er füllt große Säle, hat die lautesten Anhänger, die meisten Spender, ist aber für viele gemäßigte Demokraten nicht akzeptabel, polarisiert. Seine Chancen? Derzeit liegt er knapp hinter Biden. Gewinnt er in Iowa und New Hampshire, hat er gute Chancen. Ist auch in großen Bundesstaaten gut aufgestellt, vor allem in Kalifornien. Elizabeth Warren. Wer sie ist? Senatorin aus Massachusetts, 70, 2 Kinder. Früher Professorin in Harvard und bis 1996 Republikanerin. Verwies lange auf ihre indigenen Wurzeln, doch bis heute ist strittig, ob sie wirklich Nachfahrin der Cherokee-Ureinwohner ist. Was sie will? Sie kämpft für die Mittelklasse, für höhere Mindestlöhne und eine Reichensteuer. Neben Sanders prominenteste Linke im Feld. Fordert Bildungsinvestitionen und eine Krankenversicherung für alle. Wer sie will? Beliebt bei progressiven Wählern, denen Sanders zu radikal ist. Und bei Frauen und Akademikern. Rückhalt auch an den liberalen Küsten, weniger in den wichtigen Swing States des Mittleren Westens. Ihre Chancen? Lag lang in Front, verlor aber zuletzt in den Umfragen. Ohne einen Sieg in Iowa oder New Hampshire wird es schwer für sie. Kämpft mit Sanders um die Spitzenposition des linken Flügels. Joe Biden, wer er ist? Der Insider. War 8 Jahre Obamas Vizepräsident. Seit 50 Jahren in der Politik. Aufgewachsen im Kohlerevier. Verlor 2 seiner 4 Kinder und seine erste Frau. Er ist 77. Wie Sanders wäre er der älteste Präsident der US-Historie. Was er will? Eine Politik der Mitte. Er ist kein Visionär. Will Amerika wieder zum verlässlichsten Partner in der Welt machen. Obamas Reformen fortsetzen, vor allem Krankenversicherung für alle. Will versöhnen, Republikaner mit ins Boot holen. Wer ihn will? Beliebt vor allem bei älteren Wählern, Schwarzen, Arbeitern. Weniger bei dem linken Flügel. Menschen, die viel erlitten haben, identifizieren sich mit ihm und den Tragödien in seinem Leben. Seine Chancen? Favorit, vor allem im Süden. Hat die besten Chancen gegen Trump. Doch andere Kandidaten haben mehr Geld und Energie und machen nicht so viele Fehler. Gewinnt er in Iowa, ist er schwer zu stoppen. Michael Bloomberg. Wer er ist? Ehemaliger Bürgermeister von New York, 77 Jahre. Einer der reichsten Männer der Welt, Gründer des Bloomberg-Imperiums und einer Reihe von Organisationen, die sich für Waffenverbote, Klimaschutz und Rauchverbote einsetzen. Was er will? Trump schlagen, koste es, was es wolle. Fliegt er aus dem Rennen, will er hunderte Millionen Dollar einsetzen, um Trump zu verhindern. Sein großes Thema: Klimaschutz. Wer ihn will? Wähler der Mitte, gemäßigte Demokraten und Republikaner, die Wirtschaft. War einst Demokrat, dann Republikaner und nun wieder Demokrat. Die Linken verachten ihn. Seine Chancen? Seine Strategie ist gewagt. Er lässt die ersten 4 Vorwahlen aus, um dann am Super Tuesday, wenn gleich in 14 Staaten gewählt wird, anzugreifen. Mehr als 200 Millionen hat er schon ausgegeben, aber sollte Biden nicht früh scheitern, sind seine Chancen gering. Impressum. Stern-Podcast erscheint wöchentlich zum Erscheinungstermin des Wochenmagazins Stern. Herausgeber: Gruner und Jahr GmbH in 20444 Hamburg. Kontaktdaten: Redaktion, Telefon 040 3703 7242. E-Mail: blindenzeitschrift@stern.de. Herstellung: Deutsches Zentrum für barrierefreies Lesen, DZB Lesen, Gustav-Adolf-Straße 7 in 04105 Leipzig. Telefon 0341 7113 120. Fax 0341 7113 125. E-Mail: abo@dzblesen.de. Und die Internetadresse: www.dzblesen.de. Mehr als Stern gibt es für Leserinnen und Leser der Breischrift im Jahresabonnement, zweiwöchentlich als Druckausgabe Stern, Zeit, Brei und per E-Mail im Brei-Datenformat. DZB Lesen 2020. Wir werden unterstützt von Freunde der DZB e.V. Spendenkonto: Sparkasse Leipzig. IBAN: DE44-8605-5592-1100-8300-10. BIC: WELAD E 8 L X X X